This is a prestigious award. We give out prestigious awards to young, gifted, viral, well-built, chisel, still got your stomach, shoulders, abs, lats. We give you awards because we already know you ain't been given enough stuff in your life. So here comes some more.
Und damit herzlich willkommen zu unserer alljährlichen Awardshow zum Ende der Season. Mit dieser Sonderfolge wollen wir euch die Zeit bis zum Super Bowl ein bisschen einfacher machen und das footballfreie Wochenende überbrücken. Jungs, wie geht's euch?
Sehr gut.
Ausgezeichnet. Sehr,
ich würde sofort anfangen mit unserer ersten Kategorie. Und das wäre der Coach of the Year. Gianni, darfst gerne deine Nominierung nennen.
Mein Coach of the Year ist Stefanski von den Browns. Ich finde, die hatten zwar vielleicht nicht den besten Rekord, haben es aber mal wieder in die Playoffs geschafft, was für die Browns schon Erfolg ist. Und ich glaube, dass das der Coach ist, der den größten Einfluss drauf genommen hat, meiner Meinung nach. Also der Coach, der vielleicht nicht der erfolgreichste war, aber den größten Anteil an dem Erfolg hatte. Deswegen für mich der Coach of the Year.
Sehr schön. Da würde ich mich gleich anschließen. Das ist nämlich genau meine Nominierung dieses Jahr. Ich finde vor allem, wenn man sich die Situation anschaut, in die er reingekommen ist und dass er jetzt nicht der krasseste Offense-Coordinator der Liga war, von dem jeder erwartet hat, dass er wirklich krassen Erfolg hat. Also er hat einfach die Organisation von oben bis unten umgekrempelt. Das ist für mich definitiv mein Coach of the Year. Roman?
Mein Coach of the Year wäre eigentlich auch Stefanski gewesen, aber ich will es ein bisschen diverser machen und ich hasse es auch, dass immer der Coach, der ein Scheiß-Team so ziemlich erfolgreich macht, den Coach of the Year Award gewinnt. Deshalb ist mein Coach of the Year Andy Reid, der es verdientermaßen eigentlich auch verdient hätte, nachdem er eine 14-2 Season hingelegt hat mit seinem Team, wieder im Super Bowl steht und ja, Maschine.
So wie Bill Belichick die letzten 20 genau. Jahre eigentlich hätte gewinnen sollen und es nie bekommen hat. Alec, ja. Du darfst gerne.
Meiner ist eher so ein Außenseiter und zwar nicht wirklich, also auch das, was er auf dem Feld geschafft
Adam
hat.
Adam Gase.
Auch, nee, das nicht. Sondern Rivera von dem Washington Football Team, weil er während der Saison mit Krebs zu kämpfen hatte, hat trotzdem, ich glaube, kein Spiel verpasst.
Und mit Dwayne Haskins zu kämpfen hatte.
Genau.
Was wahrscheinlich schlimmer ist wie Krebs.
Okay, wow.
Und er hat trotzdem die schlechteste Division gewonnen, aber er hat eine Division gekommen, ist in den Playoffs gekommen und konnte da auch mit einem, keine Ahnung, einen Quarterback von der Straße ein gutes Spiel abliefern. Und deswegen, also nicht wirklich nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Umstände machen ihn für mich zum Coach of the Year.
Comeback Coach of the Year auf jeden Fall.
Ja. Was Dani gerade damit sagen wollte, war auf jeden Fall, dass ein Locker-Room-Cancer auch nicht einfach zu handeln ist. Roman.
Außerdem gibt es ja da richtig crazy Stories über ihn, wie er in der Halbzeit eine IV bekommt und dann das Spiel weiter coacht und so. Das ist echt richtig wild.
Ja, ich hatte noch
Season auf alle Fälle.
Als Runner-Ups hatte ich auf dem Zettel noch Andy Reid stehen, wie du schon gesagt hast, Roman. Ich finde, McDermott von den Bills muss man noch erwähnen und auf jeden Fall Brian Flores von den Dolphins, der hat es geschafft, innerhalb von 2 Jahren die Organisation komplett umzukrempeln. Sehr schön. Gehen wir gleich weiter zum Comeback Player of the Year. Gianni, du darfst wieder anfangen.
Ich glaube, das ist der eindeutigste Award diese Saison. Ich glaube, wir haben beim ersten Spiel, wie er gespielt hat, schon drüber geredet, dass Alex Smith diese Saison auf alle Fälle den Award bekommt. Am Anfang war man nur so ein bisschen skeptisch, würde ich behaupten, und haben gemeint, ja, klar, er ist jetzt wieder fit und das ist schon crazy genug an sich, aber wir waren nur nicht so überzeugt von dem, was er gezeigt hat, aber so wie er die Saison gefinisht hat, eben das Football-Team in die Playoffs hauptsächlich gebracht hat, auf alle Fälle verdient den Comeback Player of the Year für Alex Smith.
Yes, mein Comeback Player of the Year geht auch, wie du schon gesagt hast, an Alex Smith. Vor allem, weil er es geschafft hat, ein noch hässlicheres Bein wie ich zu haben. Und das verdient Respekt, damit noch Football spielen zu können, vor allem auf so einem hohen Level. Und er war auch echt gut und hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Washington Football Team einige Spiele gewinnen konnte. Also für das, was ihm zur Verfügung stand und mit der wenigen Vorbereitungen hat er auch echt gut abgeliefert, wenn er gespielt hat.
Roman, ich bin auch bin schwer beeindruckt von Alex Smith und für mich geht der Alex Smith Award dieses Jahr aber an Jason Verrett von den Niners, der auch nach unendlich vielen Injuries eine ziemlich geile Saison hatte und ich freue mich auch, dass er nächste Saison wahrscheinlich hoffentlich fit bleibt und noch besser sein wird.
Sehr gut, an den habe ich nicht mal gedacht, aber sehr verdient trotzdem. Halle, du darfst gerne.
Ja, also für mich ist es auch Alex Smith, aber wäre es nicht Alex Smith, dann wahrscheinlich Ben Roethlisberger, der letztes Jahr komplett weg war. Die haben zwar trotzdem eine 8-8-Season geschafft, aber dieses Jahr sind sie durch ihn nochmal besser geworden. Und bis auf, ich glaube, ein, zwei Spiele war er auch durchschnittlich, was für sein, also für sein Alter sozusagen und für sein, also ja, Roman stimmt mir da nicht zu.
Also, weiß nicht, ob du es gerade besser machst, Ale.
Nee, also ich find schon, dass der einen Unterschied gemacht hat. Also letztes Jahr mussten sie mit Mason Rudolph und den dritten weiß ich gerade gar nicht mal mehr. Da, also das war einfach nur eine Schande, was da rumlief. Und der hat, also da sieht man schon, dass er noch ein Difference Maker war, aber kein so krasser wie früher, aber dennoch genug, um für mich den Award zu rechtfertigen, wenn Alex Smith nicht da wäre.
Ich glaube auch, absolut, mit dem Rekord, den sie hatten und wie er am Anfang der Saison vor allem gespielt hat, wenn Alex Smith nicht so eine krasse Story hätte, hätte er ihn auf jeden Fall Ben Roethlisberger bekommen. Ich finde, Man kann noch Trent Williams von den Niners erwähnen, der aber auch nur das Comeback hatte, weil er einfach nicht gespielt hat in dem Jahr davor, weil Washington einem einfach den letzten Nerv kostet.
Naja, da hat er auch einen Tumor.
Ja, den die Washington-Ärzte nicht registriert haben.
Für nicht schlimm befanden, aber war nur am Kopf von dem her.
Genau, und dann hat er gesagt, okay, das tue ich mir nicht länger an.
Genau. Völlig zu Recht, ja. Sorry.
Sehr schön, damit kommen wir zu unserem Defensive Rookie of the Year. Gianni, du darfst starten.
Für mich Jeremy Chinn, Safety von den Carolina Panthers. Ja, ich glaube an die 130 Tackles, hatte zwei Defensive Touchdowns im selben Spiel sogar, ich glaube in Back-to-Back-Plays und drei Turnover oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, für mich ein absoluter Difference-Maker, auch nur Second-Round-Pick, also keiner von denen, wo man es vor der Season erwarten konnte, wie bei Chase Young zum Beispiel, dass sie direkt Impact haben, aber die Carolina Defense auf alle Fälle besser gemacht. Ja, für mich dadurch mein Defensive Rookie of the Year.
Ich würde gleich mal reingrätschen, weil für mich ist es nämlich auch Jeremy Chinn. Der wurde nämlich 64 overall gedraftet und hat schon auf jeden Fall eine Difference gemacht und hat kranken Speed, richtig geil, dem zuzuschauen. Und wenn man vergleicht mit Chase Young, der halt second overall gepickt wurde,
Ja. Da komme ich gleich ins Spiel. Ich habe nämlich Chase Young als Rookie of the Year, als Defensive Rookie of the Year. Ich fand dieses Jahr gab es so wenig Kandidaten wie noch nie zuvor, die den Award verdient hätten. Also ich finde, es geht eigentlich nur zwischen Chase Young und Jeremy Chinn aus. Der Rest war einfach noch nicht auf dem Elite-Level. Und ich habe ihn Chase Young gegeben, weil er sofort im ersten Jahr, in dem er in die NFL gekommen ist, der Leader von der Defense geworden ist und die auch immer krass motiviert hat und jetzt schon anführt sozusagen. Und weil er schon einige Spiele hatte, wo er einen richtigen Impact gemacht hat. Bei manchen auch noch nicht so, aber so wie in den Playoffs zum Beispiel, aber trotzdem eine verdammt gute Rookie-Season gespielt. Ale?
Ich habe wieder einen Außenseiter, und zwar Patrick Queen, den Linebacker von den Ravens. Und zwar, weil der ist zwar nicht auf dem Ultra-Elite-Level wie der Chinn oder der Chase Young, aber er war schon sehr wichtig für die Ravens Defense. Also die haben genauso einen Linebacker, der schnell von Sideline zu Sideline kommt und der hat auch respektable Stats für ein erstes Jahr, vor allem ohne Trainingslager davor und praktisch keine Offseason. Middle Linebacker ist ja auch eine der wichtigsten, also sehr wichtigen Positionen in der Defense, die viel kommunizieren müssen und da einfach so ins kalte Wasser reingeworfen zu werden, das ist schon sehr gut, wenn man da auch nur solide ist, finde ich. Und sehr einige schön. Turnover hat er auch.
Und es geht ja um Defensive's Most Solid of the Year, deswegen perfekt. Damit kommen wir zum Offensive Rookie of the Year. Johnny, du darfst gerne deinen Pick announcen.
Ja, bin soweit. Für mich Justin Herbert war, glaube ich, ein Two-Way-Race, obwohl wir einige Leute, glaube ich, nennen können, die es auch verdient hätten. Fand dieses Jahr die Offensive Class echt crazy. Wir können ja, wenn wir fertig sind, mal durchgehen, wer es noch vielleicht verdient hätte, wenn die zwei nicht so outstanding gewesen wären.
Ja, ich fand Henry Ruggs auch richtig krass.
Ja, da können wir ja wann anderes drüber reden. Nee, ja. Aber Justin Herbert diese Saison Passing-Record aufgestellt. Ich glaube, niemand hat den im ersten Jahr so unglaublich gut erwartet. Auch genau den Rekord sogar aufgestellt, obwohl am Anfang er nicht mehr gestartet hat im ersten Spiel, also nicht mehr alle Spiele gemacht hat. War schon eine echt gute Saison. Wenn die einen guten Coach hätten oder jetzt dann haben, wird es sicher spaßig, dem noch zuzuschauen.
Definitiv verdient, ihm den Award zu geben, weil er auch, ich glaube, in den meisten Augen jetzt schon Top 10 Quarterback wahrscheinlich ist in der NFL und das nur nach einer Rookie-Season ohne großartigen Offense-Coordinator. Mein Award geht allerdings an Justin Jefferson von den Niners, weil ich ihn einfach von den Vikings, weil ich ihn einfach einen furchtbar geilen Spieler finde. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich ihn über Herbert nehme, war, weil er auch noch den Gritty in die NFL gebracht hat. In seiner ersten Season sofort noch einen Tanz etabliert. Respekt.
Wow, toller Tanz.
Und natürlich den Rookie-Record gebrochen für Receiving Yards. In seiner ersten Season so viel Impact zu haben, ist schon richtig krass.
Gut, wie die Vikings direkt Stephon Diggs mit jemandem ersetzt haben, der noch erfolgreicher ist als neben Adam Thielen.
Es war wie vielleicht der ausgeglichenste Trade, den es jemals gab.
Ja, für beide auf alle Fälle das Beste, was sie machen hätten können.
Ja.
Ich habe auch als Award-Winner Justin Herbert. Aber ich habe eine Honorable Mention auch noch, und zwar Tristan Wirfs, der Tackle, den die Bucks gedraftet haben. Da gibt es das geile Video, wie der aus dem Pool raushüpft. Der ist einfach eine kranke Maschine und der hat auch eine saugute Saison einfach gespielt. Und ist auch ein Grund, warum die Bucks-Line endlich mal besser spielt. Und ja.
Der war auch der beste, geradeste Pass-Protector in Conference-Finals von allen Tackles, die rumgelaufen sind.
Also 4.
Nee. Nee, es gibt ja 2 Tackles, ne?
2 Tackles und 4 Teams.
Ja, alles gut.
Conference Final, Entschuldigung.
Ja. Ja. Genau. Ja, ja. Mein Offensive Rookie of the Year ist auch Justin Herbert, weil er einfach mit einem ideenlosen Head Coach trotzdem so geballt hat, den Rookie-Touchdown-Rekord hat er gebrochen und ohne großartige Hilfe durch Schemes, sondern einfach nur eher mit Keenan Allen und Austin Eckler und ein paar No-Names-Receiver, die sowieso niemand kennt. Und ja, deswegen ist Justin Herbert für mich Rookie of the Year.
Also auch sehr schön. Rookie. Yes. Damit kommen wir schon.
Ich würde nur kurz die Honorable Mentions vielleicht durchgehen.
Ja, klar. Sind
zwei Leute, muss man auf alle Fälle nur erwähnen. Der eine für mich, Robinson von den Jaguars.
Let's
der hatte, glaube ich, irgendwie
undrafted.
1400 Combined Yards oder so.
Ja.
10 Touchdowns, genau, undrafted Rookie.
Hinter also der nicht im auch, Draft gewesen. Yards zu machen, auch schon geil.
Ich glaube, der ist nur gar nicht im Gespräch, weil der bei einem Team gespielt hat, das einfach niemand im Fernsehen gesehen hat. Und Jonathan Taylor, wenn er die ganze Saison gespielt hätte, wie die letzten 6 Spiele. Der hat trotzdem mit, glaube ich, 1200 Yards oder so gefinisht. Ich habe den Stat gesehen und mal gedacht so, wow, wo hat er die denn noch gemacht?
Aber ich glaube, das sind die Playoff-Yards mit drin, oder?
Nee.
Nee, das ist...
Ach, krass.
Hab mal gedacht, wie ich es gesehen habe. Ja, die haben es wahrscheinlich nicht verdient mit 2 Playern, die Records für Rookies gebrochen haben, aber auf alle Fälle auch eine krasse Rookie-Season hingelegt.
Und was ist mit Joe Burrow?
Der fragt sein Knie. Ups.
Ah.
Ja, passt. Jetzt können wir weiter.
Damit kommen wir auch schon zu unserem Defensive Player of the Year. Gianni, willst du gleich weitermachen?
Ja, für mich Jalen Ramsey. Ich glaube, wir haben schon ganz oft in den Playoffs über ihn geredet, dass er diese Saison einfach der beste Cornerback der Liga war, dass kein Receiver wirklich Land gegen ihn gesehen hat. Ich glaube, im Packers-Spiel hat man gesehen, dass die Packers in der Offense alles versucht haben, dass Adams nicht gegen ihn spielen muss, haben den viel im Slot gestellt, immer in Motion geschickt, dass er von Ramsey quasi weglaufen kann und trotzdem Plays machen kann. Ich glaube, das spricht einfach für ihn, dass er ein großer Key-Factor für diese Defense war, die Number One in der NFL war.
Da habe ich noch drei Stats, um das zu untermalen. Das ist nämlich auch mein Defensive Player of the Year. Er hat in Woche 1 gegen Amari Cooper 114 Yards zugelassen, in Woche 16 gegen Metcalf 71 und in Woche 6 gegen Debo 55 Yards. Und das waren seine drei schlechtesten Spiele, alles andere war drunter. Und er hat das ganze Jahr über immer die Nummer 1 vom Gegner einfach rausgenommen. Also er hatte, man kann sagen, ein Game, wo er was zugelassen hat und das war Week 1 gegen Cooper und sonst hat er jeden Receiver einfach weggenommen.
Ja. Ziemlich krass. Fast so krass wie Blake Martinez von den Giants.
Oh nein!
Nein, war nur Spaß. Mein Defensive Player of the Year ist Aaron Donald. Ich habe es mir leicht gemacht und habe den besten D-Liner und besten Footballspieler wahrscheinlich im Moment in der NFL genommen, der, obwohl er Double-Teams und Triple-Teams abbekommt, regelmäßig den Quarterback sackt und einfach wieder 13,5 Sacks gemacht hat als Interior D-Liner. Der Gegner muss komplett einfach nur für ihn schemen. Das ist echt geisteskrank. Das hat mein Defensive Player of the Year.
Ja, also mein Defensive Player of the Year ist wieder ein Linebacker, wieder Rookie of und zwar Devin White, weil er schon der, ich finde, der krasseste Difference Maker bei der Defense von den Tampa Bay ist. Und also ich glaube, der hat an die 140 Tackles, also fast 10 im Schnitt pro Spiel. Und man hat auch gesehen, das eine Spiel, wo sie ihn nicht hatten, dass die Defense einfach viel mehr zugelassen hat über den Run. Der hat auch viele Pass deflected. Also für mich ist Devin White der Defense Player of the Year.
Also Ale fängt schon an, seine Awards für 2021 rauszugeben. ich finde, auch wenn man auf den Impact schaut, worum es ja eigentlich geht bei Defensive Player of the Year, also der am meisten Unterschied macht, müsste es, glaube ich, Aaron Donald sein. Aber wir haben das mal so ausgelegt, dass wir den Defensive Player genommen haben, der uns am besten gefallen hat und der einfach auf seiner Position einfach so elite war, wie es nur irgendwie ging.
Ich finde auch, dass Ramsey die Defense auf alle Fälle mindestens genauso hilft wie Aaron Donald. Ich glaube, dass sie die beiden schon sehr gut ergänzen. Auch in dem Playoff-Spiel, wo Aaron Donald nicht da war, war Ramsey immer noch Elite und über ihn ist einfach nichts gekommen.
Ja,
in dem Spiel gegen die Packers.
Das finde ich eine interessante Diskussion, die wir mal in der Offseason führen könnten, ob du einfacher einen Corner, der die eine Seite wegnimmt, da rumschemen kannst oder um einen D-Liner, der dir immer im Gesicht hängt. Aber da ist jetzt nicht die Zeit dafür. Ich würde gleich weitergehen zum Offensive Player of the Year. Und da darf wieder der Gianni anfangen.
Warte, ich hab's sogar wieder im Kopf. Für mich Devontae Adams.
Oh,
der Offensive Player of the Year. Ich glaube, er hat nur 13 Spiele gemacht, 14 Spiele. Roman, hilft mir aus. 13. Hat er 1400 Yards, hat die NFL in Touchdown oder Receiving Touchdowns geleadet. War für mich auf alle Fälle die krasseste Saison, die ich von so einem Player gesehen habe, seit langem. Und wenn er auf dem Feld war, auf alle Fälle Difference gemacht. Und für mich deswegen Offensive Player of the Year, weil die Packers an nichts haben, so wirklich nichts haben, um ihn zu supporten. Also keine Nummer 2, die ihm irgendwie das Spiel einfacher macht. Und halt Rodgers natürlich, der ihm sicher immer gute Bälle liefert, aber der ist trotzdem immer meilenweit frei. Für mich verdient Offensive Player of the Year.
Da kriege ich gleich dazwischen. Das ist auch mein Offensive Player of the Year, weil der war einfach krass. Abgesehen von, also ich hätte ihn gern auch als MVP-Kandidat insgesamt gesehen, aber das ist halt ein QB-Award. Und er müsste jedes Spiel gespielt haben, aber schon einer der krassesten Spieler dieses Jahr in der Offense.
Roman, willst du gleich hinterher?
Ja, und zwar habe ich nicht Adams. Ich habe Derrick Henry. King Henry, der letzte 2000-Yard-Rusher ist schon länger her. CJ2K, oder? War das damals?
Nee, ja, oder Adrian Peterson, oder?
2012. Ja, stimmt, der war später als... Ja, ja,
sorry
ja.
for wrong stat.
Als Packers-Fan kann man mal vergessen.
ja, mega krank. Hat unendlich viele 200-Yard-Spiele gefühlt. Hat also da leadet er die Statistik vor All-Time-Greats. Hat eine übelst krasse Saison gespielt und deshalb mein Offensive Player of the Year.
Für mich derselbe Derrick Henry. 2027 Yard, 17 Touchdowns. Er ist einfach verdammt krass. Was viele nicht wissen, er wird eigentlich ganz anders ausgesprochen. Er ist nämlich der Cousin von Terry Henry. Und er wird eigentlich Derrick Henry ausgesprochen. Und der Cousin von ihm spielt auch bei den Chargers und das ist Unter Henry. Ja. Obwohl er 2000 Yards hatte, vielleicht ab nächsten Jahr mal jeder den Namen richtig aussprechen. Damit kommen wir sofort. Damit kommen wir sofort zu unseren MVPs dieses Jahr. Und da darf wieder der Johnny anfangen.
Yo, also der QB Award, glaube ich, da sind wir uns alle einig, dass den oft nicht der Spieler bekommt, der vielleicht der Most Valuable Player war, sondern einfach der beste Quarterback jedes Jahr, außer es ist unfassbar gut, sodass kein Quarterback mithalten kann. Aber die Saison eindeutig Aaron Rodgers. Eine wahnsinnige Regular Season hingelegt, hat die Liga in Touchdown-Pässen geleadet und auf alle Fälle verdient der beste Quarterback des Jahres geworden.
Ja, mega Roman geil. Auch mein MVP, ja? Überraschenderweise. Ja. Ja, braucht man eigentlich gar nicht viel sagen, außer dass er halt wieder eine kranke Saison gespielt hat und das mit einem, ja, ich sag mal, mittelmäßigen Talent um sich rum. Ja, war schön.
Für mich definitiv auch mein MVP Aaron Rodgers. Ich finde, ganz wichtige Honorable Mention, die man fast den Award auch geben könnte, wäre Jordan Love, der eigentlich der Hauptgrund war, warum Rodgers überhaupt die Saison gespielt hat, die er gespielt hat.
Muss man auf jeden Fall erwähnen. Der Typ, der gedraftet wurde von den Packers in der ersten Runde.
Ja. Also Rodgers spielt nur mit Druck gut, hat man die letzten 4 Jahre gesehen und deswegen war Jordan Love für mich mindestens die Honorable Mention. Alle.
Ja, für mich ist es auch Rodgers, bis auf das eine
auch Spiel Jordan Love.
Gegen... Nee. Ja, der hatte nur ein schlechtes Spiel gegen Tampa Bay und sonst hat er halt jedes Spiel komplett geballt. Ja, sonst kann ich eigentlich nichts hinzuzufügen.
Und dann war da noch ein zweites Spiel gegen Tampa Bay, aber das zählt ja eh nicht in die... Naja, egal. Wollen wir nicht zurückführen, Roman? Okay. Bevor wir zu den Charts of the Year noch kommen, würde ich noch mal kurz sagen, die Walter Payton Man of the Year Award lassen wir jetzt mal weg, weil da gibt es eh so viele Sachen. Ich finde es nur eine Shame, dass da Juju nicht mal nominiert war. Wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Und damit können wir gleich zu unseren Charts of the Year kommen. Und da darf der liebe Johnny wieder beginnen.
Unfassbar. Freue mich echt drauf. Cool, dass wir das machen. Für mich die Texans, die ganze Organisation. Wir haben ja schon mal drüber geredet, letzte Woche, vorletzte Woche, als sie Deshaun Watson quasi vergrault haben und J.J. Watt in einer Woche. Aber die Probleme von denen haben schon früher angefangen. Die haben damals Duane Brown getradet, weil Bill O'Brien keinen Bock mehr auf den hatte.
Und der Owner vor allem keinen Bock auf seine Proteste gegen Racial Injustice hatte. Das war,
ja,
glaube ich, der Hauptgrund, warum er gehen musste.
Traurig genug. Nee. Ja. Ja, das, dann haben sie quasi alle ihre halbe Zukunft für Laremy Tunsil hergeben müssen, weil sie ja ihren guten Tackle hergegeben haben. Dann haben sie noch Kenny Stills, glaube ich, dazugeholt als Difference Maker Receiver, der sie nicht so gelohnt hat. Ja, und letzte Saison, diese Offseason, die Andre Hopkins getradet für einen Second Round Pick und einen Running Back, der viel zu viel Geld verdient. Also haben weder Gutes für den Cap Space gemacht, noch irgendwie was für die Zukunft geholt. Mhm. Vergleich dazu Stephon Diggs, der von den Career Numbers und von seinem Impact, den man gewusst hat, den er hat, wahrscheinlich unter Hopkins zu bewerten war. Für den haben sie einen First-Round-Pick bekommen, die Vikings. Also da hätten wir als guter GM vielleicht auch mehr rausholen müssen.
Ja. Haben sie nicht sogar Brandon Cooks dann noch für einen Second-Rounder geholt, nachdem sie Hopkins weggetradet haben? Also sie für haben Hopkins einen Second bekommen und dann Brandon Cooks für einen Second geholt. Also
ja, traurig. Ja, die Organisation die letzten 3 Jahre ganz schön in den Boden gefahren. Also Bill O'Brien, zwar toller Offense-Coordinator und Head-Coach, der die Texans mit eher nicht so guten Quarterback-Play in die Playoffs geführt hat, viele Jahre.
Ja.
Aber den haben sie dann einfach zu viel überlassen, alles allein gegeben und zu spät interveniert und eben mit zurück auf den Boden geholt. Und das müssen sie jetzt ausbaden. Wahrscheinlich ist Watson jetzt relativ sicher auch noch weg. Also ja, auf alle Fälle mein Start of the Year.
Oder der schöner letzten Jahre. Yes, definitiv. Da würde ich gleich mit meinem weitermachen. Und das wären für mich dieses Jahr die Teams, die zwar ein Super Bowl-Ready-Team hatten, aber einfach an den falschen Quarterback gehangen sind. Und da müsste man auf jeden Fall die Colts nennen, die sich Philip Rivers geholt haben in der Offseason, obwohl jemand wie Tom Brady, der offensichtlich noch mehr im Arm hatte, auch schon letzte Saison zu sehen war, dass sie sich aber dann trotzdem für Rivers entschieden haben, einfach nur, weil der Head Coach ihn schon kannte, weil er mal sein Offense Coordinator war. Und dann muss man definitiv auch die Saints dazu zählen, die seit 4 Jahren ein Super Bowl-Ready-Team haben, aber nie over the hump kommen. Und das liegt zu einem großen Teil seit 2-3 Jahren auch an Drew Brees. Und man konnte einfach sehen, dass es dieses Jahr auf keinen Fall nach oben geht mit Drew Brees. Und du hast dir Jameis Winston geholt und hast Taysom Hill, von dem der Head Coach jedem erzählt, der es hören will, dass er der nächste Steve Young ist. Aber trotzdem spielt der Brees über ihn. Und das finde ich immer schade für den Rest von der Mannschaft, dass du eigentlich so ein grandioses Team hast, all in gehst und dann das alles mit einer falschen Decision eigentlich versaust. Und vielleicht erwähnen könnte man da auch noch die Steelers. Obwohl sie so einen guten Rekord hatten, konnte man trotzdem sehen, dass Big Ben ziemlich abgebaut hat. Und vielleicht ist es unfair, sie dieses Jahr schon zu nennen, aber wenn sie nächstes Jahr an Big Ben festhalten, kann ich mir gut vorstellen, dass es dann genauso aussieht wie bei den Saints die letzten Jahre. Damit gebe ich an Roman.
Die Saints sogar fast schlimmer, ehrlich gesagt, weil die Colts haben zumindest die nächsten Jahre noch ihr Roster und haben mal nur Geld. Ihr Window ist noch nicht vorbei. Aber die Saints, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass die mit dem Capspace ziemlich tief im Mist stecken und sie auch nicht wirklich das halten können, was sie jetzt haben oder nicht mehr wirklich verbessern können. Und in der NFL, wenn du genauso gut bleibst wie davor, bist du zu schlecht. Und alle anderen werden besser. Deswegen für mich fast noch schlimmer, dass die ihr Window auch direkt verpasst haben. Bei den Colts ist zumindest nur nicht vorbei,
meiner Meinung nach. Der Rivers hat auch keinen Deadcap verursacht, im Gegensatz zu Brees. Also auch wenn Brees retired, werden die, glaube ich, ein paar Millionen Deadcap haben. Und bei Rivers, selbst wenn er nicht retired hätte, hätten sie ihn cutten können und hätten 0 Deadcap bekommen.
Es liegt vor allem daran, über das, was wir letzte Folge schon geredet haben, dass du, wenn du weißt, dass du ein Super Bowl-Ready-Team hast und alle Chips in die Mitte schmeißt, gibst du deinen krassen Verträgen meistens so einen Schub in die Zukunft, damit du jetzt mehr Leute signen kannst und mehr Geld hast. Und deswegen schiebst du die so mit Signing-Bonus und sowas das Geld in die Zukunft. Aber du musst es halt irgendwann bezahlen. Und irgendwann, das ist jetzt auch der Punkt, wo die Saints jetzt stehen, irgendwann holen dich diese ganzen Sachen ein. Dafür hattest du zwar 4 Jahre in Super Bowl-Window open, aber jetzt hast dein Cap-Space ist einfach komplett im Arsch dafür. Und du hast nicht mal einen Super Bowl damit geholt, weil du halt am falschen Quarterback festgehalten hast all die Jahre.
Ja, gute Charts auf jeden Fall von euch. Mein Charts sind die New York Jets. die sind 2-14 gegangen, was bescheiden ist. Sie waren die schlechteste Offense, 32. aus 32 Teams. Und in der Defense waren sie 26. aus 32 Teams. Gebrauchte Saison auf jeden Fall, haben in der Saison Greg Williams gefeuert, nachdem er einen absoluten Bullshit-Call gemacht hat,
Hey, das war nur die Raiders Greatness, warum sie gewonnen haben. Nicht irgendein Bullshit-Call.
In einer Hail Mary-Situation hat er einfach acht Leute gerusht. Ich hab's
schon mal gesagt.
Das war echt traurig. Ja, Adam Gase bekommt hoffentlich nicht so bald wieder eine Chance als Head Coach oder als Assistant, nachdem es bewiesen ist, dass alle Spieler, wenn sie von ihm wegkommen, besser werden. Sie haben noch ein Jahr von Darnold verschwendet, wo er sich hatte vielleicht ein bisschen entwickeln können und besser werden hätte können. Mal gucken, ob die mit Salah jetzt gut in die Zukunft kommen irgendwie. Ob der das umkrempeln kann, dieses Mess. Ja, Ale, was ist dein Shard of the Year?
Mein Shard of the Year ist Russell Wilson, der sich selbst gejinxt hat, als er seinen Spruch Let Russ Cook getrademarkt hat. Und seit dem Trademark war er overcooked und hat gar nicht mehr geliefert. Also ich glaube, die
Woche 6 war es, glaube ich, als er es getrademarkt hat. Oder Woche 7.
Also davor war er irgendwie schon einziger Kandidat für die MVP. Und seine Receiver sollten alle Rekorde brechen. Und dann haben sie es, also war es ganz knapp, dass sie 2000 Yard Receiver hatten. Also das ist schon schwach. Also
und die Offense ist auch total eingebrochen ab dem Zeitpunkt.
Was wir auch schon öfters angesprochen haben.
Ja.
Ich hätte noch eine Honorable Mention für den Shard of the Year, und zwar einfach die komplette NFC East, die einfach ein Dumpster-Fire war. Und das war echt richtig wild. Man hat ja echt gemeint, irgendwie es kommt ein 3-6-1 Team irgendwie in die Playoffs oder so. Und genau so ist es passiert, oder? Nee, aber stimmt, die Washington hat es gemacht. Ja, das war nix. Vielleicht nächstes Jahr.
Ja, Washington hat mit 7-9 gewonnen. Ich habe ja gehofft, dass am letzten Spieltag die Spiele so ausgingen. Das wäre nämlich theoretisch noch möglich geworden, dass alle 6 Wins haben in der NFC East. Das wäre auch passend für die Saison gewesen, dass einfach ein 6-Win-Team in die Playoffs kommt. Gut. Sehr schön. Sehr schöne Folge, schnelle Folge, einfach nur, um euch ein bisschen die Zeit zu versüßen und vor allem die footballfreie Zeit dieses Wochenende zu versüßen. Wir sind am Donnerstag wieder für euch da mit dem Super Bowl Preview und freuen uns schon auf euch.
Jungs, honorable Menschen an uns. Wir haben heute ganz viel über Washington geredet und nur über das Footballteam geredet.
Yeah, let's go.
Ja, echt auch nice. Wir sind alle stolz auf Roman.
Wow, der Hate.
Ja. Sehr schön. Hat mir Spaß gemacht, Jungs.
Jo, bis Donnerstag.
Bis Donnerstag.
Bis Donnerstag.
Ciao, ciao.
Tschö. Ciao.